Durch Gottes Gnade darf ich hier stehen und sein Wort verkündigen, und so spreche ich euch und ihnen zu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu Beginn möchte ich Sie und euch in 8 verschiedene Situationen mit hineinnehmen. Nur so ganz kurz angetippt. Die Stichworte werden hier auch an der Wand erscheinen. Und versuch du mal, dich in jede einzelne Situation kurz hineinzudenken. Und vielleicht fallen dir dann dabei auch konkrete Beispiele aus deinem Leben ein. Ich finde mich in der einen oder anderen wieder. Du auch? Das erste, Ungeduld. Nicht auf andere warten können. Nicht auf Gott warten können. Ich mache das jetzt einfach. Ein zweites, andere negativ beeinflussen können. Vielleicht durch Behauptungen, durch Beschuldigungen, durch Ausüben von Druck, vielleicht durch die scheinbar einzig richtige Lösung. Ein drittes, gute Gewohnheiten reißen ein. Vielleicht der eigentlich übliche Zeitpunkt, ins Bett zu gehen, um genug Schlaf zu kriegen. Oder gesunde Ernährung. Oder Sport treiben. Oder tägliches Bibellesen. Tägliches Beten. Vielleicht auch Festhalten an Gott und seinem Wort, seinen Zusagen. Ein viertes, über andere urteilen, sich vergleichen. Ich bin so schlecht. Ich bin so toll. Ich weiß, was richtig ist. Ein fünftes, die anderen sind schuld. Ich kann nichts dafür. Ich mache sie vor anderen schlecht. So stehe ich gut da. Vielleicht werden auch geistliche Argumente gebraucht oder missbraucht. Ein sechstes, sich der Verantwortung entziehen. Man ist zu träge, zu feige, zu lau. Ein siebentes, Machtmissbrauch. Ich setze die Mittel, die ich habe, zu meinem Vorteil und zum Nachteil des anderen ein. Ich zahle es dir heim. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und ein achtes, Ausweglosigkeit. Eine verfahrene Situation. Ich kann nur noch weglaufen. Hat doch alles keinen Sinn mehr. All diese Facetten und noch mehr finden sich in unserem heutigen vorgegebenen Predigttext. Wir lassen sie hier vorne stehen. Und vielleicht fällt Ihnen, vielleicht fällt dir auf, an welcher Stelle sich davon etwas wiederfindet. Vor einem guten Jahr haben wir schon mehrere Predigten über den heutigen Predigttext gehört, weil ihm die Jahreslosung 2023 entnommen war. Der Predigttext ist 1. Mose 16, 1 bis 16. Und ich hatte überlegt, nehme ich den nochmal? Haben wir den jetzt schon zu oft gehört? Aber ich wollte mich dennoch darauf einlassen und war gespannt, was Gott dieses Mal durch den Text sagen will. Es geht also um die Begebenheit von Abram, Sarai und Hagar. Und wir lesen den Text mit verteilten Rollen und ich bitte meine Mitwirkenden nach vorne. Ja. 1. Mose 16, 1 bis 16. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram:
Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen.
Abram hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram:
Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden.
Abram antwortete Sarai: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte:
Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin?
Sie antwortete:
Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.
Da sagte der Engel des Herrn zu ihr:
Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter.
Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr:
Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann.
Der Engel des Herrn fügte hinzu:
Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein, wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen.
Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt:
Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht.
Darum nannte man den Brunnen Beer Lahai Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadisch und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Puh. Wie gesagt, dieser Text hat unglaublich viele Facetten. Und ich denke, ganz zentral geht es darum, dass Abram, 86 Jahre alt, einen männlichen Nachkommen braucht. Nicht nur, dass ein männlicher Nachkomme zu biblischen Zeiten eine sehr hohe Bedeutung hatte, sondern Gott hatte es Abram mehrfach zugesagt, dass er einen Sohn bekommt und Gott ihm im Weiteren unzählige Nachkommen schenken will. Darum dreht sich hier alles. Abram, wie er zunächst noch hieß, bekommt von Gott die Verheißung, Stammvater eines großen Volkes zu werden. Und soll in ein Land ziehen, das Gott ihm zeigen will. Im Alter von 75 Jahren macht er sich in bemerkenswertem Vertrauen mit seiner Familie und allem Hab und Gut auf den Weg ins Ungewisse. In Kanaan angekommen, sagt ihm Gott, dass das verheißene Land ist, und er bekräftigt seine Verheißung, dass Abram hier zahlreiche Nachkommen haben wird. Einige Zeit später bekräftigt Gott nochmals seine Verheißung, dass Abram einen leiblichen Sohn als Erben haben wird und seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne sein werden. Und es steht ausdrücklich da: Abram glaubte Gott. Doch die Jahre vergehen. Abram ist mittlerweile 10 Jahre in Kanaan. Er ist bereits 86 Jahre alt. Nichts ist passiert, was auf die Erfüllung der Verheißung Gottes hindeuten würde. Abraham und Sarai haben kein Kind, erst recht keinen Sohn bekommen. Dazu muss man noch wissen, dass Sarai unfruchtbar war. So steht es zumindest in 1. Mose 11, 30. Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen, dass es von allein nichts wird. Man muss kreativ werden. Welche Möglichkeiten gibt es? Und hier setzt unser Text ein. Sarai hat eine Möglichkeit gefunden, wie man der Verheißung Gottes auf die Sprünge helfen kann. Zunächst liefert sie die Begründung in Vers 2 für ihren Vorschlag. Der Herr hat mir Kinder verweigert. Das ist eine Halbwahrheit und damit letztlich eine ganze Lüge, denn sie will damit zum Ausdruck bringen, dass Gott auf diesem Weg seine Verheißung nicht zur Erfüllung bringt. Ja, bis zu diesem Moment hatte sie noch kein Kind bekommen, aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass sie nun andere Maßnahmen ergreifen müssen. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Er will uns Menschen dabei gebrauchen, er will uns einbeziehen, aber er braucht definitiv keine Nachhilfe von uns. Gott handelt immer erst, als die Zeit erfüllt war. Das finden wir ganz oft in der Bibel. Sarais Vorschlag, Abraham soll ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau nehmen und durch sie einen Sohn bekommen. Das war damals legitim und üblich. Aber egal, ob es rechtlich legitim war, es war nicht legitim Gott gegenüber. Es war ein Vertrauensbruch gegenüber Gott. Statt Vertrauen handelten sie aus Misstrauen. Klappt das denn überhaupt, ohne dass ich selbst die Initiative ergreife? Sollte Gott es so vorgehabt haben, dass ich schwanger werde? Diese Szenerie erinnert mich stark an Eva und Adam. Hier ist es kein Apfel, sondern eine Magd. Aber in beiden Fällen steckt Misstrauen dahinter. Und Abraham, er macht es widerspruchslos mit. Scheinbar kein Zögern, kein Hinterfragen. Er scheint im Warten auf Gott müde geworden zu sein. Obwohl er aktiv mit Hagar schläft, ist er doch unfassbar passiv in dieser Begebenheit. Abraham macht einfach mit, wie damals Adam bei Eva. An dieser Stelle, ihr lieben Ehefrauen, ihr habt Einfluss auf eure Männer. Geht verantwortlich damit um. Denkt an Eva und Sarai. Und ihr lieben Ehemänner, ihr seid das Haupt eurer Frau, aber Christus ist euer Haupt. Nehmt eure geistliche Verantwortung auch in eurer Ehe und Familie wahr. Lasst euch nicht davon abbringen. Gebt sie nicht aus den Händen. Sarai und Abraham handeln nach eigenem Gutdünken. Und Gott? Gott schenkt trotzdem Leben. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Ohne ihn gibt es kein Leben. Und er lässt dieses Misstrauensverhalten von Sarai und Abraham insofern gelingen, dass er Leben schenkt. Hagar wird schwanger und trägt einen Sohn von Abraham in ihrem Bauch. Sarai und Abraham könnten sich bestätigt fühlen. Hab ich's doch gewusst. Hätten wir es doch schon früher so gemacht. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, nicht das Naheliegendste muss auch das Richtige sein. Nicht das Naheliegendste muss auch das Richtige sein. Mir fiel Sprüche 3, 5 bis 6 ein. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Welch große Herausforderung. Im Zweifelsfall sollen wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern auf den Herrn. Wenn in der Bibel davon gesprochen wird, dass wir unseren Verstand einsetzen sollen, dann geht es beispielsweise um Situationen, wo wir wegen unserem Glauben angefochten werden. Zum Beispiel die Bibelstelle, seid klug wie die Schlangen. Da geht es um Verfolgungszeiten. Wenn es aber in der Bibel darum geht, Gott gehorsam zu sein, Jesus vertrauensvoll und konsequent nachzufolgen, dann fordert Gott oft dazu heraus, gegen jeden Verstand, gegen jede Vernunft und gegen jede Erfahrung zu handeln. Die Bibel ist voll von Beispielen. Zum Beispiel der Bau der Arche. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach Hause und fangen hinter Ihrem Haus an, ein großes Schiff zu bauen. So groß, dass die Chance nie bestehen würde, dass das jemals Wasser sieht. Oder das Volk Israel, als es den Jordan durchqueren will. Sie setzen die ersten Füße rein, wo das Wasser noch da war. David gegen Goliath, ohne jede Kampfesausrüstung, der kleine Mann gegen den großen Goliath. Auch die Jungfrauengeburt, völlig ausgeschlossen. Der Fischfang gegen jede Vernunft eines Fischers. Petrus auf dem Wasser, ein Mensch kann nicht auf dem Wasser laufen. Die Speisung der 4.000 oder der 5.000 mit einer Handvoll Brot und ein paar Fischen. Einfach alle Wunder, wo Menschen herausgefordert werden, sich auf Jesu Anweisung einzulassen. Und auch hier, Abraham soll ein großes Volk werden, ist im hohen Alter und es deutet nichts auf einen Nachkommen hin. Und später, als Gott tatsächlich diesen Nachkommen geschenkt hat, soll Abraham diesen Sohn opfern, gegen jede Vernunft. Wir sollen uns auf den Herrn, nicht auf unseren Verstand verlassen. Denn selbst das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die Menschen, wenn Gott es ihnen nicht offenbart. Das steht in 1. Korinther 1. Und dort steht auch, Gott gefiel es durch die Torheit der Verkündigung, die Menschen zu retten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Göttliche Weisheit können wir nur von Gott erbitten. Nochmal der Bezug zu Sprüche 3, 5 bis 6. Wir sollen in allen unseren Wegen Gott gedenken, dann wird er uns recht führen. Und hier auch der Bezug zum Wochenspruch, der eben schon in der Lesung auch mit anklang. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir brauchen also ein offenes Ohr, ein offenes Herz für Jesus. Wir brauchen Zeit für Jesus, wir brauchen Zeit für sein Wort, für sein Gebet. Stichwort Gebetstag. Wenn wir unser Leben nur mit unserem Verstand leben, kann es geistlich ganz schön daneben gehen. Wir brauchen die geistliche Sicht und Perspektive. Wir brauchen die Nähe zu Gott und die Weisung aus dem Gebet. Genau wie Jesus, als er auf dieser Erde gelebt hatte. Er suchte immer wieder die Nähe zu Gott und die Weisung aus dem Gebet. Sarai und Abraham haben nach menschlichem Verstand gehandelt. Gottes Plan war für sie unvorstellbar bei dem, wie sie ihre Situation einschätzten. Es ist schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn wir von Gott scheinbar keine Antwort dazu erhalten, welcher Weg in seinem Sinne ist. Aber Sarai und Abraham hatten mehrfach die Zusage, dass Gott ihnen unzählige Nachkommen schenken wird. Sie waren nicht im Ungewissen darüber, was aus ihnen wird. Sie hätten einfach treu auf Gott vertrauen und an seinem Wort festhalten können. Und das ist mir in diesem Bibeltext am wichtigsten geworden. Sie hätten einfach treu auf Gott vertrauen und an seinem Wort festhalten können. Sie taten es nicht. Sie meinten, sie müssten Gott auf die Sprünge helfen. Und nachdem es erfolgreich zu sein schien, fingen die Probleme erst richtig an. Hagar steigt von der Magd zur Nebenfrau auf und sie bekommt Oberwasser. Sie war zwar immer noch niedriger gestellt als die Hauptfrau Sarai, aber Schwangerschaften und Stammhalter zur Welt bringen hatten einen hohen Wert. Hagar sah durch diesen neuen Umstand auf Sarai, ihre Herrin, herab. An der Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs. Heutzutage werden Schwangerschaften teilweise als Makel empfunden. Das Strafgesetzbuch soll geändert werden, damit Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich bis zur 12. Woche straffrei sind, auch ohne vorherige Beratung, was bisher noch die Einschränkung ist. Es sei nicht mehr zeitgemäß, dass das ungeborene Leben über dem der Mutter steht. Ich bin überzeugt davon, dass der Paragraph 218 Schwangerschaftsabbruch nicht zu Unrecht im Strafgesetzbuch in dem Abschnitt Straftaten gegen das Leben und so in einer Reihe mit Mord und Totschlag steht. Es sind schon heute Ausnahmen von der Straftat des Schwangerschaftsabbruchs vorgesehen, beispielsweise bei gesundheitlichen Gefahren für die Mutter und bei Schwangerschaften, die durch Vergewaltigung entstanden sind. Aber das reicht vielen nicht mehr. Die Frau soll über ihren Körper und ihr Leben frei entscheiden können. Ich denke, diese Freiheit und Verantwortung besitzt sie bereits vor der Schwangerschaft. Schwieriges Thema, Ende des Exkurses. Zurück zum Text. Hagar fühlt sich nun wertvoller als Sarai. Sie schaut auf sie herab. Das gefällt Sarai nicht, nachvollziehbarerweise. So etwas mag man grundsätzlich nicht, aber erst recht nicht, wenn man eigentlich die Herrin ist. Sarai hatte das alles eingefädelt und nun soll Abram die verfahrene Situation klären. Sie sagt zu ihm: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, der dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Mit Schuldzuweisungen sind wir schnell, direkt oder versteckt. Man kann von sich ablenken, sich aus der Schusslinie nehmen. Es ist unangenehm, schon in kleinen Dingen beschuldigt zu werden, schlecht dazustehen, mit Schuld zu leben. Erst recht in großen Dingen. Auch mir fällt es schwer, damit umzugehen, wenn etwas schiefgelaufen ist, in Kritik zu geraten, beschuldigt zu werden. Und als ich darüber nachdachte, ging es mir echt nahe, als ich dann daran denken musste, dass Jesus die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hatte. Was muss das für ein unerträgliches Gefühl, für eine unerträgliche Last gewesen sein? Sarai schiebt die Schuld zu Abram. Und wie reagiert er? Vers 6. Sie ist deine Magd und in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Was? Ist das dein Ernst, Abram? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Es erinnerte mich sehr stark an Pilatus. Ich weiß nicht, ob es einem von euch auch gerade so ging. In Matthäus 27, Vers 24, als es darum geht, gibt er Jesus frei oder nicht. Pilatus merkte, dass seine Versuche nichts bewirkten. Der Tumult wurde sogar immer noch größer. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die Hände. Er sagte: Mich trifft keine Schuld an seinem Tod, das ist eure Sache. Für mich eine Parallele. Abram wird seiner Verantwortung, die er als Oberhaupt hat, nicht gerecht. Und auffällig in dieser Begebenheit, dieser mehr oder weniger neutrale Satz, den er von sich gibt, ist der einzige in der ganzen Geschichte. Er bleibt die ganze Zeit sehr passiv. Er reagiert, anstatt zu agieren, sieht man mal von der Zeugung des Kindes mit Hagar ab. Und die Probleme gehen weiter, natürlich, wenn man seine Verantwortung nicht wahrnimmt und sich nicht um eine Lösung kümmert. Einfach laufen lassen war noch nie eine gute Idee. Sarai schlägt zurück. Wollen wir doch mal sehen, wer hier die Herrin ist. Sie behandelt Hagar so schlecht, dass diese keinen Ausweg mehr sieht, als davon zu laufen. keinen anderen Ausweg mehr sieht, als davon zu laufen. Und nicht mal nur kurz weg, um den Kopf frei zu bekommen, sondern richtig auf und davon mit dem vermutlichen Stammhalter im Bauch. Wie ging es Abraham und Sarai, als Hagar mit der scheinbaren Verheißung im Bauch geflohen war? Waren sie sauer auf sich selbst? Waren sie sauer auf Hagar? Machten sie sich Sorgen um Hagar? Haben sie nach ihr gesucht? Haben sie es resigniert hingenommen? Hagar flieht in die Wüste. Das bedeutet im Normalfall den Tod. Lieber Tod, als in dieser Situation weiterleben. Aussichtslos. Keine Hoffnung mehr, kein Ziel mehr. Das wird aus ihrer Antwort dem Engel gegenüber deutlich. Denn auf die Frage, woher sie kommt und wohin sie geht, antwortet sie nur auf das Woher. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Es gibt für sie offensichtlich kein Wohin mehr. Wie schlimm ist es, wenn wir kein Wohin mehr kennen? In dem bekannten Lied von Thea Eichholz-Müller heißt es: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Egal, wie es uns in unserem Leben ergeht, wir dürfen immer wissen, dass wir zu Gott kommen können. Wohin sonst sollten wir gehen? Für Hagar gibt es kein Wohin. Sie hat mit dem Leben abgeschlossen, obwohl in ihrem Bauch gerade Leben heranwächst. Aber Gott kennt unser Woher und Wohin. Und er ist doch ein Gott der Wüste, gerade der Wüste. Gerade in Wüstenzeiten können wir ihn ganz besonders erleben, weil uns da unsere Hilfsbedürftigkeit ganz besonders bewusst ist. Gott ist immer da. Er geht uns immer wieder nach. Dafür ist er sich nicht zu schade. Auch hier scheint er der Einzige zu sein, der Hagar nachgeht, in Gestalt eines Engels. Was für ein Gott. Hagar kann nur bekennen, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott, du siehst, wo ich bin. Gott, du siehst, wie es mir geht. Gott, du siehst, was ich brauche. Gott, du gibst mir, was ich brauche. Das gilt auch uns, das gilt auch dir. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist ein Gott, der dir nachgeht und dich versorgt. Der Engel holt Hagar nicht aus ihrer erdrückenden Situation heraus. Er sagt zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Aber er gibt ihr auch eine große Verheißung mit auf den Weg. Auch sie wird unzählige Nachkommen haben. Gott schreibt auch auf diesen krummen Linien seine Geschichte. Er macht auch aus Ismael, Hagars Sohn, ein großes Volk. Aber es bleibt dabei, Isaak, Sarahs späterer Sohn, wird der Träger der ursprünglichen Verheißung. Gott hält an seinem Plan fest. Und dann geschieht etwas ganz Wichtiges. Hagar fügt sich der Anweisung des Engels. Sie geht zurück in dem Wissen, dass Gott auch für sie ein Wohin hat. Zunächst ist das Wohin ganz praktisch, zurück ins Haus von Abraham, aber darüber hinaus als Mutter eines großen Volkes. Wir wissen nicht, wie das Wiedersehen war, als Hagar zurückkam. Wir wissen nicht, wie Sarai nach der Rückkehr mit Hagar umgegangen war. Wir wissen, dass zunächst nur Ismael geboren wurde. Da war Abraham 86 Jahre alt. Sarai war weiterhin nicht schwanger. Weitere 13 Jahre später bekräftigt Gott erneut seine Verheißung gegenüber Abraham und untermauert es mit dem Bund der Beschneidung. Da wird aus Abraham Abraham und ist zu dem Zeitpunkt 99 Jahre alt. Da wird aus Sarai Sarah und sie ist zu dem Zeitpunkt 89 Jahre alt. 13 Jahre nach dem Versuch, Gott auf die Sprünge zu helfen, hat Gott immer noch keine Nachkommen Abraham und Sarah geschenkt. Insgesamt werden etwa 25 Jahre seit der ersten Verheißung vergangen sein, bis Gott Abraham und Sarah den verheißenen Nachkommen schenkt, Isaak. Gott hat im wahrsten Sinne des Wortes alle Zeit der Welt. Und sehr oft ist es in der Bibel so, dass Gott seine Pläne über viele, viele Jahre hinweg umsetzt. 40 Jahre findet sich da ganz oft. Für uns ist es oft sehr herausfordernd, auf Gottes Zeitpunkt zu warten. Und wir können des Wartens müde werden, so wie Sarai und Abraham. Was können wir aus der Begebenheit mitnehmen? Das Erste, wir ersparen uns krumme Wege in unserem Leben, wenn wir treu sind im Vertrauen auf Gott und an seinem Wort festhalten. Wir müssen Gott nicht auf die Sprünge helfen, er handelt zu seiner Zeit. Also treu sein im Vertrauen auf Gott. Das Zweite, unser Verstand darf nicht unserem Vertrauen zu Jesus im Wege stehen. Er kann uns gegen unseren Verstand, gegen unsere Vernunft und gegen unsere Erfahrung zu Schritten herausfordern. Das Dritte, Gott ist ein Gott, der dich und mich sieht und sich um uns kümmert, ganz egal, was vorgefallen ist. Amen.